Nächster Halt, Universität.
Der Ukraine-Krieg dauert jetzt schon deutlich länger als einen Monat an. Die EU bezeichnet den Angriff Putins als einer der größten humanitären Krisen in der jüngeren Geschichte Europas und Millionen Menschen sind auf der Flucht. Der große Teil der ukrainischen Zivilbevölkerung flüchtet über Polen, Rumänien, die Slowakei oder Ungarn, aber auch Deutschland, Italien und die anderen EU-Mitgliedstaaten nehmen Flüchtende auf. Die Flüchtlingskrise in der Ukraine hat eine Welle der Solidarität in ganz Europa ausgelöst, wobei die EU den Flüchtenden Soforthilfe zusagte und die Nachbarländer der Ukraine finanzielle Unterstützungen erhalten, um die Flüchtenden zu versorgen. Doch es gibt auch erste Stimmen, die von Ungleichbehandlungen und Rassismus an den Grenzen berichten. Wir möchten heute die Situation von POC, also People of Color, an den Grenzen der Ukraine sowie die Unterschiede der Flüchtlingskrise 2015 und 2022 besprechen. Mein Name ist Lukas und für diese Thematik haben wir wieder einen tollen Gast eingeladen. Peter Immerinken-Donatus ist freier Journalist und Umweltaktivist und setzt sich für Flüchtende POC an der ukrainischen Grenze ein. Peter, vielen Dank, dass du dir schon zum zweiten Mal Zeit genommen hast, um mit uns zu reden.
Danke, Lukas.
Ja, für alle, die dich noch nicht kennen, magst du dich gerne kurz vorstellen?
Ja, ich lebe in Köln, bin ich in Nigeria geboren, fast 56 Jahre alt, mehr als 3 Jahrzehnte lebe ich in Deutschland, damals geflüchtet, ne? Und den Rest hast du schon gemacht, ne?
Genau. Jetzt möchte ich von dir wissen, da du natürlich auch Kontakte hast, was weißt du zu den Vorwürfen, wonach Flüchtende POC an Bahnhöfen abgewiesen worden seien und mit welchen Problemen werden Flüchtende POC an der ukrainischen Grenze im Moment konfrontiert?
Also das ist eine reale Situation. Das ist erstmal ganz schlimm, dieser Krieg in Ukraine zu sehen, wie Millionen von Menschen flüchten. Ich habe heute auch wieder mitgekriegt, dass dort eine Rakete auf einen Bahnhof geworfen worden ist, wo Menschen versuchten hatte zu flüchten und dann müssten auch Leute sterben. Das finde ich unerträglich und das muss alles getan werden, um diesen Krieg zu beenden. Denn niemand soll seine Heimat verlassen. Und das ist erstmal ein Grundsatz, dass jeder das Recht hat, nicht auswandern zu müssen. Und das gilt auch für Menschen aus der Ukraine, wie Menschen aus Afrika und aus Afghanistan und so weiter und so fort. Jetzt, das ist erstmal das. Und zweitens ist das etwas, wo wir direkt am Anfang Berichte bekommen haben, dass sogenannte BIPOC oder Menschen aus dem sogenannten globalen Süden gehindert werden, schon in der Ukraine durch ukrainische Offiziere. Sie wurde dort schon aussortiert. Ich glaube, dieses Problem gibt vielleicht vereinzelt. Am Anfang gab es, dass die Menschen wirklich gehindert worden sind, die Grenzen zu überqueren. Und wenn sie da in Polen oder Ungarn oder irgendwo anders ankamen, dann wurde sie dann praktisch auch noch mal gehindert und müssen stundenlang warten und zusehen, wie Menschen mit weißen Ukraine einfach die Grenze passieren ohne Sicherheitscheck, ohne irgendeinen Antrag oder Anmeldung. Und da waren die Menschen sehr irritiert und haben sofort gemerkt, jetzt es lag wirklich an ihrer Herkunft und ihrer Hautfarben. Und als wir diese Geschichte bekommen haben, hatte zum Glück in unserer schwarzen Community bundesweit einen Alarm gegeben, sodass schnell ein Treffen einberufen worden war online. Und ich bin sehr glücklich und stolz darauf, dass meine Community, auch wenn wir nicht so perfekt sind, wir sind sonst perfekt, aber wir haben diesmal alles getan, Menschen sowohl in der Ukraine, in der Krisengebiet, selbst Menschen dort zu holen, und aber auch an den Grenzen in Polen, da verschiedene Ankunftsorte dort zu holen und in verschiedenen Orten, Berlin, Köln und so weiter, zu verteilen. Aktuell ist das, habe ich auch gerade mit jemand gesprochen von Pamoja Afrika und Bündnis Afrika, 14 Afrika in Köln hier. Sie versorgen aktuell 50 BIPOC-Geflüchtete, und das ist erstmal sehr belastend, und aber das ist schon etwas, es ist Notfall, wir müssen das machen. Die Frage ist, muss das so sein, dass wir dann uns um, sagen wir mal so, Menschen unserer Sorten, mit Anführungszeichen, kümmern müssen? Ne? Und warum gibt denn diese rassistische Selektivität sowohl an der Grenzen als auch an der Versorgung dieser Menschen hier im Lande? Warum gibt diese Grenzapartheid? Selbst vor dem Krieg gab es nicht nur Studierende in Ukraine, es gab auch Geflüchtete. Das hat auch der Präsident von Ukraine auch vor ein paar Tagen auch erzählt, ganz stolz, wie sie Menschen aufgenommen haben vor dem Krieg. Ja, und es gab auch sogenannte Undokumentierte. Ja, was machen wir denn mit diesen Menschen? Ja, und heißt es, dass, weil sie undokumentiert sind, dass sie dann praktisch geschützt sind gegen Putins Kugel? Das sind die Sachen, die uns beschäftigen. Und zum Schluss sage ich einfach mal so, wir werden weitermachen, aber wichtig ist, die Leute, die hier schon im Lande sind, dass wir dafür kämpfen, dass sie Bleibeperspektive bekommen. Ne, so, ne, die sind auch schon mehrmals geflüchtet. Ne, das ist nicht das erste Mal, vielleicht, dass sie erstmal zur Ruhe kommen, dass sie eine Bleibeperspektive haben. Genauso wie Weiß-Ukraine. Ja, also Artikel 3 des deutschen Grundgesetzes besagt, dass niemand aufgrund seiner Rasse, sogenannte Rasse, Herkunft und so weiter diskriminiert werden. Und das ist eine offene Diskriminierung, das ist unerträglich und das muss schnellstens geändert werden. Sonst fühlen wir uns gar nicht zugehörig, was diese Gesellschaft angeht.
Das hast du natürlich schon sehr wichtige Punkte angesprochen. Jetzt möchte ich dich fragen, was empfindest du, wenn Regierungschefs, zum Beispiel europäische Länder, zwischen guten und schlechten Flüchtlingen unterscheiden? Also da gibt es ein Zitat vom ex-österreichischen Kanzler Kurz, der gesagt hat, Menschen aufzunehmen, die man nicht integrieren kann, das ist ein Riesenproblem für unser Land. Und das hat er im Zusammenhang gesagt mit afghanischen Flüchtlingen. Wenn schon so eine Grundhaltung ist, wie kann dann überhaupt sich Menschen, also People of Color, sich integriert fühlen? Das ist doch ein Widerspruch in sich selber.
Ja, ich meine, man sieht das auch an mich. Ja, man sagt das auch, dass sogar Deutsche sagen ganz furchtbar, ich weiß nicht, was sie damit meinen, ich wäre überintegriert. Ja, so. Ja, und man sieht das auch an mich. Man sieht das auch an hunderttausenden Beispielen. Ne? Die Leute wollen sich integrieren, anders als in den 90er Jahren. Ich komme aus dieser Zeit und so, ja, wo die bayerische Regierung und die Bundesregierung alles dafür getan hat, uns zu integrieren. Das war tabu, dass wir uns integrieren, weil sie uns wieder abschieben wollte. So. Und insofern ist das eine Sache, wo ich denke, dass erstmal eine gute Sache ist, dass die Menschen so die Chance gegeben werden, sich zu integrieren. Diese Chance muss nur so muss für alle sein. Also wir sprechen von nicht mal von Grundgesetz, wir sprechen von sogenannten europäischen Werten. Ja, und das muss irgendjemand dann ganz schwer uns immer wieder erklären, was diese europäischen Werte sind. Weil wir fühlen das nicht, wir erleben das nicht. Und wir, das ist nicht, das heißt man, Lukas, lass ich mal ganz was dazu sagen, historisch. Denn diese UN-Flüchtlingskonvention ist entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, aufgrund der Flüchtlingssituation, aufgrund der großen Flüchtlingskrise, die infolge dieser Zweiten Weltkrieg. Ja, also das war wieder eine Konvention, die für die Europäer geschaffen sind. Ja, genauso wie damals, wie die Französische Revolution, wo alle gedacht hat, Liberty und so weiter und so fort, aber waren zu diesem Zeitpunkt auch versklavt und haben wir keine Unfreiheit. Jetzt heute müssen wir auch zusehen, dass diese Konvention gar nicht, eigentlich nicht für uns schwarzen AfrikanerInnen gedacht. Das tut weh.
Das verstehe ich sehr gut. Und da der Staat eben auch eben diese Unterstützung nicht so sehr gibt, wie du es dir wünschst, hast du ja auch eine Petition auf change.org gestartet. Möchtest du kurz erklären, was du da gemacht hast und was deine Ziele dahinter sind?
Okay, das ist von einem befreundeten Aktivist zusammen, Tino, haben wir diese Petition gestartet. Oder stehen wir dahinter? Und es geht ja darum, dass wir die Innenministerin dazu aufgefordert haben, diese Grenzapartheid zu beenden. Alle Menschen, die aus Ukraine flüchten, unabhängig von Herkunft, Hautfarben, Nationalität oder irgendwas Ähnliches, dass sie erstmal Schutz bekommen, ne? Ja, also Flucht hat keine Hautfarbe. Flucht hat keine Hautfarbe. Und in diesem Sinne haben wir das gefordert, dass die Menschen, BIPOC, auch insbesondere die jetzt ausgegrenzt werden, dass sie aufgenommen werden, aber auch, dass die Bundesregierung genauso wie die Ukraine auch eine Bleibeperspektive, den Menschen eine Bleibeperspektive bieten. Denn was nutzt das, nach 3 Monaten, um damit anzufangen, die Menschen anzufertigen für Abschiebungen und so weiter und so fort.
Und aktuell hat deine oder eure Petition 32.627 Menschen unterschrieben. Das ist schon eine sehr große Zahl. Euer Ziel ist 35.000. Wir werden übrigens auch die Petition in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr alle gerne auch dran teilnehmen. Welche Reaktionen hast du mit der Petition oder habt ihr mit der Petition schon auslösen können? Oder gibt es schon irgendwelche politische Konsequenzen, die daraus gezogen wurden? Siehst du schon einen Unterschied?
Ja, ich sehe das schon, einen Unterschied. Ich habe auch gestern, unabhängig von Meldungen, die ich bekomme und so weiter und so fort, aber auf die politische Arena konnte ich zum Beispiel gestern merken, als die Bürgermeisterin von Berlin, die Ministerpräsidentin von Berlin, während der Pressekonferenz mit Scholz und NRW-Ministerpräsident gestern ganz spät und so weiter und so fort. Und diese Frage wurde auch gestellt, denn es wurde dann gesagt, dass alle Ukrainer jetzt, sagen wir mal so, diese Sicherung, wie nennt man das, diese, dass sie bei Jobcenter Hartz IV oder irgendwas bekommen sollte und so weiter und so fort. Und da gab es eine Frage von einer Journalistin, die gesagt hat, ob das nicht irgendwie eine erste und zweite Klasse Geflüchtete dann dadurch entstehen. Und da hat die nette Ministerpräsidentin dann erklärt, dass es nicht so ist, sei, dass es eine europäische Vereinbarung sei. Und insofern ist das keine nationale Sache und so weiter und so fort. Und dass sie den Leuten bitte durch ihre Berichte uns erklären, dass wir unser Narrativ ändern. Ne? Also da, als ich das gehört habe, habe ich mich persönlich angesprochen gefühlt. Aber denke anderer Leute, die auch unterwegs sind mit unserer solche Forderung und so weiter. Aber es wird auch nicht lange dauern. Die Welt wird nicht mehr so wie vorher war. Auch so sogar wegen Corona hat die Welt sich geändert. Vielleicht haben wir ein bisschen Zeit, später darüber zu erzählen, aber ich wollte nicht vorgreifen.
Nee, super. Du machst auf jeden Fall wichtige Punkte. Ich würde mit dir jetzt auch gerne noch über die allgemeine Berichterstattung über diese Konflikte gerne reden. Findest du, dass wir in unserer westlichen Medien zu viel über quasi diesen Ukraine-Krieg reden und zu wenig über andere Dinge? Wir haben jetzt zum Beispiel auch die Situation in Mali, wo es jetzt eben vor einigen Tagen einen Riesenmassaker gab, wo ungefähr 300 Leute gestorben sind, getötet wurden von unter anderem auch russischen Söldnern und eben, ich glaube, dem Militär. Und dann haben wir auf der anderen Seite Bucha, die Stadt, wo eben auch die in der Ukraine, wo russische Soldaten wohl über 300 Menschen circa getötet haben. Zivilisten, ist wichtig, auf beiden Seiten Zivilisten getötet haben. Und das war natürlich sehr groß in den Medien, aber dieser Konflikt in Mali wurde nur sehr, sehr kurz behandelt. Siehst du da ein Problem auch in den Medien in Deutschland oder auch in der westlichen Welt?
Ja, ich sehe das ein Problem auch selber, selbstkritisch, selber als Medienmensch. Es ist auf zwei Ebenen. Ne? Man kann das auch nicht so pauschalisieren oder generalisieren, weil erstens, es gibt diese rassistische Motive auf einer Seite, aber es gibt auch diese Syndrome des Mainstreams, ja, auf der anderen Seite. Das heißt, auf der rassistischen Ebene wissen wir das auch schon, zum Beispiel das Bild von Afrika in Medien, also das ist, braucht man hier nicht so erklären, ne? Das kommt von der Erziehung, das ist in der Schule auch so, ne? Der Afrikaner ist zwar steht auf Papier, dass wir gleichwertig sind, aber ne, also okay, aber auf jeden Fall auf dem dieses Syndrom des Mainstreams, darauf wollte ich ansprechen. Es gab diesen Krieg in Irak. Irak ist nicht in Europa. Okay? Und alle Medien, alle Kameras und so weiter war da gerichtet. Es gab einen Krieg in Afghanistan, das Gleiche. Das heißt, diese Mainstream, besonders mediale Oligarchen, ne, so, die bestimmen, was als Top-Thema, ja, also verbreitet werden. Und durch diese Designs werden Menschen auf jeden Fall danach gelenkt, und so, dass es auf jeden Fall diese Hype aufgenommen wird. Und das heißt, ich wollte nur vergleichen auf zwei Ebenen. Wir hatten auch diese Bilder von Lampedusa zum Beispiel. Ne? Ich erinnere mich, wie diese Empörung weltweit, wie viele Kameras und alles. Nach ein paar Wochen war die Kamera weg und war, was ist dann passiert? Mehr Menschen sind gestorben, sogar mehr als vorher. Aber berichtete nur als Randthema solche Tragödien im Mittelmeer. Also was ich damit sagen möchte, ist, auf einer Seite ist rassistische Einstellung in den Medien, besonders diese eurozentristische Einstellung in den Medien, das hat auch mit Whiteism zu tun. Das ist auf der einen Seite. Das heißt, alle anderen, was in meiner Peripherie, in meiner Hemisphäre nicht passiert, also nicht in meiner Nähe passiert, soll nicht so relevant sein. Es sei denn, unser Interesse ist bedroht, was Versorgungssicherheit angeht. Dann auf der anderen Seite sind diese mediale Diktatur, die wir auch erleben, verdrängen auch die kleinen medialen Sektoren, ne, so dass sie sich, die können sie sich nicht mehr behaupten. Ich hoffe, ich habe das so erklärt, so dass es nicht so so einseitig ist. Ist auch nicht einseitig, kann auch nicht sein.
Aber siehst du dann eben auch die Gefahr, dass eben durch den Krieg in der Ukraine andere Krisen wie zum Beispiel weltweite Hungersnöte, Probleme, die entstehen durch Klimawandel oder Ähnliches oder auch Kriege, die es in Mali, in Afrika allgemein, eben in anderen Ländern, die vielleicht jetzt nicht so super interessant sind für die eurozentristische Sichtweise, dass diese dann in Vergessenheit geraten, also dass da dann einfach viel zu wenig über diese Dinge, die eigentlich auch sehr wichtig sind, berichtet wird. Weil wir wissen ja auch, dass die meisten Flüchtlinge, die es jetzt allgemein auf der Welt gibt, Klimaflüchtlinge sind.
Ja, das ist interessant. Da bin ich auch morgen bei Fridays for Future und das geht jetzt darum, dass diese Klimakrise schon durch die Pandemie zum Beispiel schon verdrängt worden ist. Ne? Da kommt die Ukraine-Krise und noch eine Krise für die Jugendmenschen zu lösen. Ne? So, ich weiß nicht, wie viel Krise wir diese Jugendmenschen überlassen sollten. Ne? So, ne? Also es wird immer mehr und mehr und mehr. Okay, das zur Seite. Ja? Und, aber ich denke, diese Verdrängung, es ist leider so, es wird auch nicht lange dauern. Ja? Nehmen wir ein Beispiel, vielleicht ein schlechtes Beispiel. Es gibt jetzt irgendwo an der Oder ein Unwetter. Es gibt Überflutung und es gibt, ich möchte das nicht wieder sehen, was in Rheinland passiert war und so weiter. Das war ein schlechtes Beispiel. Ich bitte um Verzeihung, aber ich wollte nur sagen, wenn sowas nochmal passieren würde, dann wird auf jeden Fall wieder die mediale Aufmerksamkeit wieder gelenkt. So funktioniert diese mediale. Es geht immer um Breaking News, ja, und nicht mehr um die um Zusammenhänge. Es geht nur noch um Breaking News. Und da sehe ich eine Gefahr im Journalismus. Und auch in den westlichen Medien, wenn ich auch die westlichen Medien sehe, die Berichterstattung in der Ukraine, dann würde ich sagen, auch wie ich denke, dass der Putin sehr böse ist, aber zu einem Konflikt gehört immer zwei Menschen, ja, oder zwei Parteien. Und ich sehe auch zum Teil auch einseitige Berichterstattung von den deutschen Medien, von den europäischen Medien, 100% pro Ukraine. Also ich will das nicht vergleichen mit der Propaganda in Russland, ne? So, ja. Aber so eine Art von Journalismus möchte ich auch nicht unterstützen, möchte ich auch nicht als freie, als Handwerk der Ausübung der freien Meinungsäußerung ansehe.
Jetzt hast du gerade über Breaking News geredet. Ein weiterer, fast schon vergessener Missstand ist der Umgang des europäischen Grenzschutzes, also Frontex, mit Flüchtlingen an der EU-Außengrenze. Und erst kürzlich wurde eben dort auch berichtet, dass es eben Frontex illegale Pushbacks durchführt. Und Europaabgeordnete haben das eben schon scharf verurteilt. Aber was ist da deine Meinung dazu? Und zum einen, das wird natürlich in den Medien nicht so breit getreten wie jetzt zum Beispiel der Ukraine-Konflikt, weil das natürlich deutlich wichtiger ist, laut den Medien. Aber was ist deine Meinung dazu?
Also diese Sache mit diesen illegalen Pushbacks existiert eigentlich seit langem. Ja? Es wurde auch von den deutschen Medien, auch wenn das nicht immer als Headliner platziert worden sind, da wurde auch darüber berichtet, in der Balkan und in Polen und so weiter und so fort, das neulich wegen Weißrussland und so weiter und so fort. Aber vorher gab es diese illegalen Pushbacks. Angeleiert oder angesteuert oder unter der Federführung von Frontex. Ja, und diese Frontex ist für uns oder für mich persönlich, das ist diese, man muss man sich mal vorstellen. Man redet hier über in diese Zeiten der Ukraine-Krieg über Völkerrecht. Und gleichzeitig ist Europa in Afrika und führt dort Kriege durch. Nennt diese Kriege noch nicht mal Kriege, nennt das immer Special Operation, spezielle Operation, genauso wie Putin in Ukraine. Mali lässt grüßen. Aber nicht nur Mali. So. Und die europäische Grenze wurde praktisch verlegt nach Afrika. Und Frontex zusammen mit ihr libysche Söldner soll dafür sorgen, dass diese neuen Grenzen in Afrika, diese neue europäische Grenze in Afrika geschützt werden. Und das ist das Ergebnis, was wir denn heute jetzt nennen als illegale Pushbacks. Und das ist die Politik von Altkanzlerin Angela Merkel, mit allem Respekt.
Jetzt haben wir auch schon gehört, dass es eben zwei sehr unterschiedliche Vorgangsweisen gibt. Einmal auf der Seite in der Ukraine, wo man sagt, naja, wir sind sehr solidarisch, die Ukrainer sind sehr herzlich aufgenommen und die dürfen sehr gerne zu uns kommen. Auf der anderen Seite haben wir seit 2015 auch mit syrischen Flüchtlingen, war das ja auch so, am Anfang eine Willkommenskultur gehabt, aber das hat dann doch stark abgenommen und dann ist eben die AfD auch sehr groß geworden und dann wurden eben auch einige Flüchtlinge abgeschoben. Wie würdest du den Unterschied zwischen 2015 und 2022 beschreiben? Und wie sollte es denn eigentlich sein?
Normalerweise muss ich die Europäische Union und Deutschland gratulieren für die Behandlung der Ukraine-Geflüchteten. Denn so sollen Geflüchtete behandelt werden. So sollen Geflüchtete aufgenommen werden. Nicht mehr, vielleicht nicht weniger, vielleicht ein bisschen mehr. Insofern macht die EU und Deutschland ganz richtige, ganz feine Sache. Nur, es geht nur für eine weiße Gruppe. Die andere Gruppe von Geflüchteten haben nicht von diesen Privilegien. Das heißt, das, was gestattet worden ist im Falle Ukraine, darf nicht enden. Das muss die Grundlage sein für zukünftige Flüchtlingspolitik in Europa, in Deutschland. Das nennt man humane Flüchtlingspolitik. Wenn die Politikerinnen immer von humanen Flüchtlingspolitik, das ist humane Flüchtlingspolitik. Das möchte ich gerne haben für Menschen aus Jemen. Das möchte ich gerne haben für Menschen aus Afghanistan, aus Nigeria, aus Syrien, aus alle Teile der Welt, die das schaffen, zu uns hier zu kommen und Zuflucht zu suchen. Flucht ist kein Verbrechen. Man sieht das auch jetzt. Für die Menschen, die immer denken, die Menschen fluchten aus Spaß, man sieht das jetzt.
Es gibt auf jeden Fall sehr viele Gemeinsamkeiten, die man jetzt mit der Ukraine-Krise sehen kann und wie das eben für viele, viele Menschen eben aus Afrika ist. Und wir wissen auch, dass dieses Problem sehr wahrscheinlich nicht kleiner wird. Also die UNHCR hat gesagt, dass die Naturkatastrophen mehr als dreimal so viele Vertreibungen auslösen wie Konflikte von Gewalt. Und bis 2050 sollen 20 Millionen Flüchtlinge pro Jahr vermutet werden, die eben vom Klimawandel eben fliehen. Siehst du da eine Möglichkeit, dass diese Ukraine-Krise als eine Art Umdenken benutzt werden kann, um auch eben andere Flüchtlingen so zu gegenüberzukommen, wie man das jetzt in der Ukraine sieht? Oder hältst du das für unwahrscheinlich?
Ja, zumindest die Grundlage für solche Forderungen ist gegeben. Die Grundlage für uns auf der Straße zu gehen, Proteste und alles zu machen, ist gegeben durch diese, ja, Präzedenzfall, sagen wir mal so, ja. Das kann keiner mir wieder erklären oder die Menschen erklären, es gab sowas noch nie, ja. Ne? Es gab sogar iPhone dieses Mal, ne, so, ja. Also die Menschen dürfen sogar zum Glück iPhone benutzen, ja, und so. Ja, ich sehe das schon als ein etwas, was die Menschen, auch wenn es schon langsam ist, aber ich merke das durch unsere Stimmen, dass die Menschen zweimal nachdenken. Ja, vielleicht mag ich ihn nicht, aber was er sagt, das ist doch richtig. Ja, und da hoffe ich, dass wir mit der Zeit das hier als Grundlage nehmen können, und noch mehr Menschen zu gewinnen für eine echte, humane geflüchtete Politik in Deutschland. Und ich sag noch mal, humane geflüchtete Politik muss nicht unbedingt noch mehr kosten. Das ist, wenn man das gut gestalten, ist das eine echte Gewinn für die Gesellschaft. Lass uns mal nicht denken, okay, die Tür ist hier auf für die Ukraine, jetzt haben wir die Arbeitskräfte für unser Pflegedienst und alles, ja, und jetzt ist auf einmal Probleme gelöst, ja, und das ist auch nicht ehrlich. Ne? Auch wenn man das nicht sagt, wir wissen das, wir riechen das, wir sehen das, wir fühlen das. Ich meine, das ist auch nicht umsonst. Ne, diese ganze Aufnahme. Nur sind die Ukrainer besser, also integrationsfähiger als Menschen als anderswo? Ich weiß vor dem Krieg, ich weiß genau, was die Deutschen gerne über die Ukraine gesagt haben. Aber hier wollen wir das nicht, solche Sache hier. Ne, verstehst du, was ich meine? Auf einmal sind die Ukrainer jetzt Menschen, die sich besser integrieren können. Ne? So, also Menschen kann man sowas erzählen, die nicht so lange in diesem Land gelebt haben.
Ja, danke für die Einschätzung. Wenn wir das jetzt so betrachten und die Zuhörenden hören jetzt, was du gesagt hast und sie sehen die Problematik jetzt auch noch umso mehr, was können wir tun, neben natürlich deine Arbeit unterstützen, die Petition zu unterschreiben, was können wir Einzelne tun, um eine Veränderung der aktuellen Flüchtlingspolitik beizubekommen oder herzubekommen?
Ja, also ich denke, man kann auch sehr viel tun, auch besonders die jungen Leute an der Uni. Ne, so, das ist Es flüchten auch sehr viel, zum Beispiel sehr viel Studierenden, ja, aus Ukraine. Und dass man denn diese Solidarität auch in der Studentenschaft, das ist, es gibt auch schon, aber auf individueller Ebene, dass man den Kontakt sucht und versucht, diese Menschen zu helfen, damit sie Fuß fassen können in einer Gesellschaft, wo sie vielleicht, weil sie vorher Deutsch nicht gelernt haben, ja, zum zweiten oder dritten Mal muss sie wieder neue Sprache anfangen zu lernen und so weiter und so fort. Das wird nicht einfach sein. Deswegen meine Bitte an alle Studierenden, bitte such bestimmt nicht nur Studierenden, aber ihr konntet diese Studenten, Studentinnen aus Ukraine zu euch einladen, und es kommt ja der Sommer jetzt, ne? So versucht mit dem etwas zu unternehmen, damit sie ein bisschen versuchen, diese Trauma jetzt zu verarbeiten, und das wäre echt super. Und zweitens ist, dass ich denke, dass ASTA, ja, wirklich jetzt in alle Unis jetzt wirklich praktische Maßnahmen machen sollte, diese flüchtenden Studierenden sofort an der Uni die Möglichkeit zu geben, ihr Studium hier weiterzumachen, unabhängig von Pass und Hautfarbe.
Ja, ich finde, das sind sehr schöne Schlussworte von dir, Peter. Alle wichtigen Links zu Peter Immerington Donatus könnt ihr natürlich in den Shownotes finden. Da haben wir alles für euch verlinkt. Schaut da gerne vorbei. Unterschreibt sehr gerne seine Petition. Und vielleicht kann, wie ja auch Peter schon gesagt hat, der Ukraine-Krieg ja wenigstens eine Chance sein, dass die Europäische Union Solidarität und Humanität nicht nur gegenüber den Nachbarstaaten zeigt, sondern gegenüber allen Menschen, die irgendwo auf dieser Welt auf der Flucht sind. Vielen lieben Dank, Peter, für dieses tolle Interview. Und ja, habt einen schönen Abend alle. Oder einen schönen Morgen, Mittag oder Abend.
Vielen, vielen Dank für die Einladung wieder mal.
Endhaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
Neun B ist ein Podcast des KIM Lecture Recording im Auftrag der STUFE und des ASTAS der Universität Konstanz.